Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wohl erfrischt und gut erholt zurück aus der Sommerpause. Wir freuen uns auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 wieder für euch da zu sein. Und ich nehme an, du freust dich auch, Johannes.
Ja, natürlich. Frisch erholt aus der Sommerpause kommen wir zurück an die Bar und wir hoffen natürlich ihr auch. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Sommer und habt euch von den Wasserstoffneuigkeiten nicht zu sehr nach unten ziehen lassen.
Ja, genau.
Oder auch nicht zu euphorisch machen lassen, je nachdem, was ihr angeschaut habt.
Ja, genau.
Aber das ist auch das Stichwort, weil wir haben uns eine Nachricht rausgeholt, die ein eher etwas nach unten zieht.
Ja. Die schon Mitte Juli veröffentlicht worden ist, aber aufgrund der Sommerpause sind wir jetzt etwas später dran, aber ihr seid das ja schon gewohnt vom Hydrogen Bar Podcast. Ja, es geht natürlich um die Ankündigung von Stellantis, seine Wasserstoffambitionen zu stoppen oder eben aufzugeben und die Fertigung von den Transportern, die ja mit Wasserstoffantrieb laufen sollten, nicht so umzusetzen, wie es eigentlich angekündigt worden ist. Und insbesondere ist diese Ankündigung aber spannend deshalb, Johannes, weil ja erst im letzten April, also im April 2024, eigentlich der ganz große Einstieg verkündet worden ist. Wir hatten ja auch eine Podcast-Folge zu dem Thema damals dazu. Und jetzt also schon wieder die Reißleine nach nur etwas mehr als einem Jahr.
Ja, genau. Also es ist im Prinzip Ernüchterung eingekehrt bei Stellantis, die sagen, ja, es ist alles schwierig und nicht so einfach und zieht sich und drum hat man kein Geld mehr dafür. In sehr kurz gesagt. Es gibt natürlich einiges dahinter, über das wir jetzt reden, aber im Prinzip haben die wirklich jetzt gesagt, es ist ein Ende. Wasserstoff wird nicht mehr wirklich weiter verfolgt. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, es ist einfach irgendwie nach hinten verschoben, sondern im Prinzip geben sie das wirklich komplett auf, zumindest nach außen hin. Und also ein Zeichen, dass sie es wirklich aufgeben, ist ja auch, dass sie haben ja ein Joint Venture gehabt mit, oder haben das im Moment noch?
Ja, das haben sie immer noch, genau.
Aber da haben sie auch schon gesagt, sie werden da kein Geld mehr reinstecken. Also es gibt wirklich so ein Konglomerat an Sagen, die wirklich dazu versprechen, dass Stellantis da eine komplette Rolle rückwärts macht.
Ja, genau. Jetzt natürlich erstmal die Frage, um welche Fahrzeuge es denn überhaupt geht. Und es geht um eine ganze Menge verschiedener Modelle, wobei man natürlich sagen muss, die Modelle sind unterschiedlich, aber die Plattformen, auf deren Basis diese Modelle gebaut werden, die sind natürlich sehr, sehr ähnlich. Aber es geht um eine ganze Reihe von mittelgroßen Lieferwagen, den Peugeot e-Expert, den Citroën e-Jumpy, den Fiat Professional e-Scudo und den Opel Vivaro, die also ursprünglich eben diese Option auf den Wasserstoffantrieb im Portfolio haben sollten und jetzt nicht mehr haben werden. Und es gibt zusätzlich noch eine ganze Reihe von großen Modellen, den Citroën e-Jumper, den Fiat Professional e-Ducato, Opel Movano und den Peugeot e-Boxer. Also die Äquivalente zu den kleineren Transportern auch in der Jerusalem-Version. Auch diese Versionen werden nicht mit einem Wasserstoffantrieb, mit einem Brennstoffzellenantrieb ausgestattet werden.
Und interessant ist es ja auch gerade deshalb, weil Stellantis ja sehr, ja, fast schon großspurig war in den Ankündigungen. Sie haben ja mal gesagt, sie erwarten einen Marktanteil von 40% mit ihren, also in diesem Wasserstoffbereich. Gut, man kann natürlich sagen, ist nicht schwer, weil der Markt ist nicht so groß. Da ist man relativ schnell bei 40%. Aber es wäre schon so irgendwie, sie wären der Platzhirsch gewesen, um den man dann quasi nicht drumherum kommt. Und gerade deshalb ist es natürlich umso überraschender, dass sie jetzt halt sagen, von jetzt auf gleich wird alles wieder eingestellt und zurückgedreht. Und ja, da gibt's eine Reihe an Gründen, die halt offiziell verkündet wurden. Ja, ein Grund ist halt einfach dieser träge Wasserstoffmarkt, wo man sagt, ja, es passiert eigentlich irgendwie nicht mehr so viel, der Hype ist vorbei. es ist jetzt nicht so, dass die Firmen Schlange stehen, um Wasserstofftransporter zu kaufen. Und da ist natürlich klar, dass dann so eine große Firma, die jetzt, es ist ja nicht so, dass Stellantis da im Geld schwimmt und sich nicht mehr retten kann vor Gewinnen, dass die dann sagen, ja, wir müssen jetzt vorsichtig mit dem Geld umgehen und vielleicht nicht diese großen Pläne verfolgen, die dann am Ende sich nicht in Realität umsetzen.
Ja, genau. Ja, wie du es schon angedeutet hast, als Gründe wurden da genannt die begrenzte Verfügbarkeit von H2-Stellen, von H2-Tankstellen, die hohen Kapitalanforderungen und mangelnde Kaufanreize für den Verbraucher. Aber es ist sehr spannend, eben halt, worauf du auch schon hingewiesen hast, Johannes. Man muss mit seinem Geld so ein bisschen haushalten und schauen, wofür man es ausgibt. Und dann, ja, hat Stellantis verlautbaren lassen, ja, man muss da jetzt die Kräfte und die finanziellen Mittel sozusagen bündeln, um die anspruchsvolle CO2-Regulatorik und Gesetzgebung in Europa eben halt in den Fahrzeugen auch umsetzen zu können. Ist ja insofern eine relativ überraschende Begründung, weil diese Anforderungen ja nicht neu sind. Die hätte man sich ja auch quasi letztes Jahr schon vornehmen können und hätte auch da schon einschätzen können, ob man zusätzlich zu diesen CO2-Vorschriften auch noch dieses Wasserstoffthema eben halt schultern kann. Im Jahr 24 ist diese Frage offensichtlich mit Ja beantwortet worden und jetzt im Jahr 25 eben offensichtlich mit Nein. Insofern an den Randbedingungen hat sich da wahrscheinlich gar nicht so viel geändert, aber vielleicht ist halt das berühmte Festgeldkonto da ein bisschen geschmolzen, trotzdem in der letzten Zeit. Und man reagiert natürlich auch auf diese Unsicherheit im Markt, die Krise auch der Automobilindustrie. Und dann ist es natürlich in gewisser Hinsicht jetzt rein aus der wirtschaftlichen Perspektive raus verständlich, dass man sagt, man ist vorsichtig mit neuen Abenteuern.
Ja, und also was natürlich ein Fall sein könnte, ich glaube bei der Euro 6 oder Euro 7, die da wahrscheinlich auf die referenziert wird mit diesen CO2-Vorschriften, da geht es ja auch darum, wie die Flotten sich zusammensetzen, mit welchen quasi CO2-neutral oder freien Fahrzeugen man da arbeitet, welchem Anteil. Und wenn die natürlich da mit einem großen Anteil an Wasserstofffahrzeugen gerechnet haben, dann haben sie vielleicht erwartet, dadurch so ungefähr ja nicht so strenge Vorschriften in den Verbrennern anlegen zu können, weil dann quasi in der Flotte sich das ausgeglichen hätte.
Ja.
Und wenn sie jetzt natürlich feststellen, oh, vielleicht verkaufen wir diese Wasserstofffahrzeuge doch nicht, dann muss man natürlich diese CO2-Einsparungen irgendwo anders wieder reinholen.
Ja.
Und das kann natürlich sein, dass sie dann sagen, ja gut, der Verbrenner ist halt weiterhin irgendwie das Hauptverkaufsding, dass die Leute sich so Dieseltransporter kaufen. Ja, dann muss man halt den Diesel nochmal optimieren, um zu schauen, dass man irgendwie da diese CO2-Einsparungen reinbekommt. Weil diese bösen Leute, die den Wasserstoff
nicht wollen,
Fahrzeuge nicht kaufen.
Ja, genau. Dieses Argument mit dem Fehlen oder der zu geringen Verfügbarkeit von Wasserstofftankstellen, ist natürlich auch die Wahrheit. Es gibt ganz offensichtlich zu wenige H2-Tankstellen aktuell und wahrscheinlich auch in den wenigen nächsten Jahren. Also da muss man auch der Wahrheit ins Auge blicken, speziell natürlich für diese kleineren Transporter. Und wahrscheinlich ist da auch dieser Schub, den die Landschaft der H2-Tankstellen mittelfristig erfahren wird, aufgrund der Vorgaben durch die A4, über die wir ja schon mehrfach berichtet haben, auch auf der Seite von Stellantis nicht wahnsinnig hoch gewichtet worden, weil wahrscheinlich diese Tankstellen für den Schwerlastverkehr eben an den Knotenpunkten, an den Autobahnen und in den großen urbanen Zentren für die Transporter natürlich schon auch genutzt werden können, aber die ja wahrscheinlich ein anderes Nutzungsprofil haben als wirklich diese ganz, ganz großen Trucks, auf die ja eigentlich dieses Netzwerk der H2-Tankstellen, so wie es in der A4 gefordert ist, zielt. Und man ist offensichtlich der Meinung, auch nachdem diese Ausbauziele, wie sie in der A4 vorgegeben sind, mal erreicht wurden, ist das Netz noch zu löchrig und zu wenig komfortabel für die Nutzer von solchen mittelschweren und schweren Transportern. Ja, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Ich meine, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, aber offensichtlich ist es so bewertet worden.
Genau. Und ein anderer Punkt ist wahrscheinlich auch, dass sich die Einschätzung hinsichtlich der Größe des Gesamtmarkts für Wasserstofftransporter geändert hat, wo man wahrscheinlich früher davon ausgegangen ist, dass das doch ein größerer Anteil in den ganzen Lieferfahrzeugen, irgendwie Großraumtaxis, den ganzen Handwerkern wird, ist vielleicht dann doch auch irgendwie die Einsicht oder die Ansicht gereift, dass für viele Anwendungen ein batterieelektrischer Transporter dann vielleicht doch ausreichend ist, weil der vielleicht in der Nacht dann wirklich zu Hause im Depot steht und da aufladen kann und dann tagsüber nicht die extremen Kilometerstrecken macht.
Ja.
Und da wurde dann auch gesagt, im Prinzip dieses Segment bleibt in der Nische, ohne wirkliche, die Aussicht, dass es wirklich größer wird. Und gerade für solche Fahrzeuge mit den ganzen Zulassungskosten, da muss man dann doch irgendwie ein gewisses Volumen absetzen können.
Ja.
Sonst lohnt sich das einfach nicht. Oder diese Fahrzeuge, die ich verkaufe, die wären irrsinnig teuer. Und in der Hinsicht könnte auch sein, dass dann Stellantis doch wieder gemerkt hat, ja, wir müssen vielleicht bei den elektrischen Transportern was nachlegen, weil da wurde auch die Aussage gemacht, dass sie die Erwartungen der Kunden im Hinblick auf diese elektrischen Transporter und die hybriden Fahrzeuge erfüllen müssen.
Mhm.
Wenn man das sagt, dann heißt es ja eigentlich, man ist da irgendwie ein bisschen im Hintertreffen.
Ja.
Und es ist natürlich auch klar, die müssen schauen, dass da die Wettbewerber denen nicht den Rang ablaufen und am Ende steht dann Stellantis irgendwie mit lauter halbgaren Lösungen da, irgendwie einem nicht wirklich wettbewerbsfähigen Elektrotransporter und einem Wasserstofftransporter, der vielleicht auch irgendwie ein bisschen Nische ist.
Genau, und den auch dann viel zu wenige Leute einfach halt kaufen wollen. Die Ankündigung hat, so wie wir es ja schon kurz erwähnt haben, so habe ich es interpretiert, sowas wie ein bisschen Verwunderung hervorgerufen auf der Seite von Michelin, die ja der Partner in dem Joint Venture mit Faurecia sind, eben ja Symbio. Wir haben, glaube ich, auch, gut, das kann ich, glaube ich, jetzt mittlerweile fast zu jedem Thema sagen, Johannes, aber ich glaube, vor Jahren auch mal über dieses Joint Venture im Podcast gesprochen, als das ganz neu war, als das tatsächlich dann eben halt von Faurecia und Michelin seinerzeit gegründet worden ist. Vor einigen Jahren ist ja Stellantis auch dann mit in dieses Joint Venture eben als Gesellschaft eingestiegen. Insofern sind die jetzt zu dritt, Faurecia, Michelin und Stellantis. Und dort gibt es natürlich Verwunderung und Sorge, wie es mit dem Joint Venture Symbio jetzt weitergeht. Speziell auch, weil man ja erst im Februar von diesem Jahr jetzt die neue Brennstoffzelle vorgestellt hat. Die Entwicklung von der Brennstoffzelle oder vom Brennstoffzellensystem, unter anderem eben halt für diese Stellantis-Fahrzeuge, die lief und läuft ja eben halt bei Symbio im Joint Venture. Und wie gesagt, im Februar 2025 wurde ein neues Brennstoffzellensystem natürlich dann mit höherer Effizienz und schöner und besser und günstiger vorgestellt. Und wenn einem dafür jetzt die Fahrzeuge wegfallen, ist das natürlich auch nicht gerade eine super Nachricht für Symbio.
Ja, genau. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass wohl von Faurecia und Michelin dann verlautbart wurde, dass Stellantis denen mitgeteilt hat, dass sie keine weiteren Investments in dieses Joint Venture tätigen werden, während Stellantis selber da keinen Kommentar nach außen abgibt. Mhm. Aber natürlich mit den Partnern, da müssen sie reden und die Partner, die geben das anscheinend weiter. Und da sagen die natürlich, das ist ein Problem, wenn plötzlich quasi 33% der Teilhaber nicht mehr, kein Geld mehr einbringen wollen, dann muss man natürlich darüber sprechen, wie geht man jetzt damit um.
Ja.
Weil natürlich, ich verstehe auch, dass Forvia und Michelin dann sagen, ja gut, solange ihr nichts reinzahlt, zahlen wir auch nichts rein.
Ja.
Ja. Bis wir dann eine Lösung gefunden hat, wie man das dann bewertet und oder beziehungsweise wer dann diese 33% aufkaufen will. Und im Prinzip, das war ja ein quasi charmanter Punkt von diesem Joint Venture, dass man sagt, man hat dann nicht nur die Entwickler dabei, sondern auch die Abnehmer. Und wenn jetzt der Abnehmer wegfällt, dann müssen diese Entwickler natürlich schauen, wen sie sonst noch finden,
ja,
der diese Brennstoffzellen dann am Ende wirklich aufkaufen kann.
Ja, genau. Also auch dort im Endeffekt schlechte Nachrichten. Das wurde dann natürlich gleich betont. Ja, es sollen auf keinen Fall hier Arbeitsplätze wegfallen. Ist ja immer wichtig auch und wird natürlich immer gleich gesagt, auch dass die Ingenieure sich ja auch mit anderen Themen jetzt beschäftigen können. Und wenn das stimmt, auch dass halt eine Batteriefahrzeugsektor hier halt aufgeholt werden muss, auch wahrscheinlich ja können die vielleicht. Aber ist natürlich die Sorge auch, dass da vielleicht dann zumindest versteckt eben doch halt Arbeitsplätze wegfallen, sowohl auf der Seite von Stellantis als auch vielleicht auf der Seite vom Joint Venture. Das Joint Venture, wenn ich es richtig sehe, hat ja auch fast 1000 Mitarbeiter, 650 Mitarbeiter, glaube ich, im Joint Venture. Also insofern auch hier natürlich die Fragestellung, wie es da weitergeht. Und ja, so ein weiterer Tiefschlag für Symbio war vor kurzem ja auch diese Einstellung dieser Taxiflotte in Paris. Da sollte ja diese ganz große Flotte mit 1000 Wasserstofftaxis auf die Straße gehen, wurden die ersten Einheiten auch schon ausgeliefert, tatsächlich, ich glaube 50. Und auch dort ist die Rolle rückwärts vollzogen worden. Man stellt da jetzt ganz, ja, sozusagen eindeutig jetzt doch auf Batteriefahrzeuge um statt auf Wasserstofffahrzeuge. Ist halt auch irgendwann verständlich, wenn man merkt, wie sich die Batteriefahrzeuge weiterentwickeln, wie sich die Ladezeiten weiterentwickeln, wie sich die Reichweiten weiterentwickeln, schreitet da ja doch die Technologie nach wie vor mit relativ großen Schritten voran. Und ja, da wird der Benefit jetzt gerade halt auf dieser Ebene von PKW auch immer kleiner jetzt für den Wasserstoff.
Weil man muss ja sagen, bei diesen 1000 Wasserstofftaxis in Paris, interessanterweise ist ja da gar keine Kritik oder der Grund ist nicht die Kritik an den Wasserstofffahrzeugen selbst, sondern laut diesem Pressestatement ist der Grund, dass da der Wasserstoffversorger, ich glaube, das ist total.
Ja, genau so.
Dass die sich wohl angeblich weigern, grünen Wasserstoff zur Verfügung zu stellen, sondern nur ihren grauen Wasserstoff liefern wollen. Und dieser Taxibetreiber halt irgendwie auf den Markt gekommen ist mit dem Slogan, wir machen hier das alles CO2-neutral und grün. Und natürlich, da können sie für eine vorübergehende Zeit dann sagen, ja gut.
Ja, ist halt jetzt grau, aber wird dann schon. Ja.
Aber anscheinend haben sie, oder das ist halt die Story, ne? Wir haben natürlich nicht die tiefen Einblicke in diese Taxifirma da, aber die sagen, Total hat denen keinen Weg aufgezeigt, wie sie in naher Zukunft grünen Wasserstoff
liefern
bekommen können oder zumindest für
unfassbar
vernünftige Preise.
Ja.
Und drum haben sie diese Entscheidung getroffen. Ja, wo man jetzt schon sagt, ja, an sowas scheitert es dann.
Ja.
Das ist auch wieder natürlich frustrierend.
Ja.
Und gerade wenn du natürlich in den Schuhen von Symbio steckst, dann ist es nochmal mehr frustrierend.
Wird man da nervös, genau. Ja, vielleicht als Abschluss, weil es gerade so schön ist, ja noch diese nächste Hiobsbotschaft auch, dass ja auch Daimler im Endeffekt die Trucks verschoben hat, um mindestens 5 Jahre. Die wollten ja eigentlich ihren Flüssig-Wasserstoff-Truck 2027/2028 auf die Straße bringen. Wir hatten ja vor einiger Zeit auch die Gäste hier im Podcast von Linde und von Daimler Truck, die dann nochmal uns dieses Konzept ja auch vorgestellt haben in vielen Einzelheiten. Auch dort jetzt eine Verschiebung auf die frühen 2030er Jahre, was auch immer das dann wieder heißt. Also ich gehe mal von einer Verschiebung um 5 Jahre auf jeden Fall aus. Und so eine Verschiebung bedeutet halt, ja, man verschiebt jetzt mal und dann schaut man mal, wie es sich ergibt. Auch dort steckt ja ein Joint Venture mit im Boot, was auch für die Entwicklung der Brennstoffzellen verantwortlich ist. Wir sprechen hier logischerweise von Cellcentric. Schöne Grüße nach Kirchheim. Auch dort wird wahrscheinlich eine gewisse Nervosität herrschen, aufgrund der Verschiebung eben seitens Daimler, aber auch natürlich jetzt aufgrund der News von Stellantis und dem Status, in dem sich sozusagen jetzt das Schwesterunternehmen oder wie man es nennen möchte, Stellantis, Symbio eben jetzt befindet. Mhm.
Ja. Ja, und also gerade im Hinblick auf unsere Folge vor der Sommerpause, wo wir über diese Green Hydrogen Mobility Allianz genau. gesprochen haben, wo er irgendwie dann auch gesagt hat, ja, wir müssen jetzt was machen, weil sonst läuft uns China den Rang ab und wird uns dann quasi genauso überholen wie in der Batterie-Elektromobilität. Sagt man, ja, schön, und dann kommen solche Nachrichten, gerade auch von zum Teil diesen Unterzeichnern von dieser Green Hydrogen Mobility Allianz, die dann sagen, ja, wir legen jetzt alles mal auf Eis und warten die nächsten 5 Jahre mal ab, was sich entwickelt. Da merkt man schon, irgendwo ist da ein Widerspruch. Und natürlich am Ende, so ungefähr, ist die Lösung Subventionen, so die einfache Lösung, wenn dann irgendwie alles subventioniert wird, dann wird es auch funktionieren. Aber das kann natürlich auch nicht der Punkt sein, wo dann die ganze Welt drauf wartet.
Ja, genau.
Aber ich verstehe natürlich auch jede Firma, die sagt, wir müssen hier mit unserem Geld haushalten, wir müssen wirtschaftlich sein und wir können jetzt nicht quasi Sachen in, ja, Geld in ein Unternehmen oder in eine Exploration schicken, wo wir gar nicht sicher sind oder ziemlich sicher sind, dass es erstmal nichts bringen wird.
Ja, genau. Ja, natürlich, das ist verständlich. Mittlerweile ein bisschen berühmt geworden ist ja dieses Statement vom CEO von Daimler, von Ola Källenius, der ja vor einem Havanna-Effekt hier in Europa warnt, wenn wir jetzt eben nicht eben halt in die Zukunft der Fahrzeuge sozusagen aufbrechen, sowohl auf der Batterieseite als auch auf der Wasserstoffseite. Und er meint mit dem Havanna-Effekt ja diese Tatsache dieses Einfuhrverbots von Fahrzeugen nach Kuba, wo ja immer noch die Leute eben halt mit den Cadillacs aus den 50er Jahren rumfahren und sich sozusagen so eine eigene Welt einfach da halt geschaffen haben, eine Wagenburg-Mentalität aufgebaut haben quasi und immer noch eben halt in den 50er Jahren leben, was die Fahrzeuge angeht. Und da warnt eben halt Källenius davor, wir müssen aufpassen in Europa, eben aus Maßnahmen auch, weil wir natürlich die Automobilindustrie hier in Europa schützen wollen und natürlich auch dann sagen, ja gut, wir müssen vielleicht auch dann über den Verbot von fossilen Kraftstoffen wieder nachdenken, weil sonst Arbeitsplätze gefährdet sind und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite eben halt aufpassen auch, dass wir nicht in eine solche Situation kommen und uns ohne eigene Welt sozusagen schaffen, die mit der Realität im Rest der Welt überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Ja, genau. Wir haben das Thema eigentlich jetzt ganz schön umrundet.
Ja.
Es ist ja nicht sehr positiv.
Nein.
Aber insofern kann ja dann der zweite Halbjahr quasi von unserem Podcast nur noch besser werden.
Nur noch besser werden, genau.
Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir auch wieder positive Neuigkeiten hier auch zu Wort kommen lassen. Und natürlich diese viele Firmen, die dann doch Sachen umsetzen und ja, wirklich die Schritte auch quasi ein bisschen ins Risiko gehen.
Ja.
Ohne jetzt natürlich die großen Stellantis und Daimler Truck und so weiter da allzu sehr zu schelten dafür, dass sie natürlich vorsichtig sind und schauen müssen, wie sie ihr Geld ausgeben.
So ist es, genau. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Jetzt ist die Sommerpause vorbei. Jetzt gibt es wieder wöchentlich eine Episode vom Hydrogen Bar Podcast. Insofern schaltet bitte auch am nächsten Mittwoch wieder ein für die nächste Folge. Wir freuen uns drauf. In der Zwischenzeit, wie immer, an euch der Hinweis, nehmt doch gerne Kontakt mit uns auf, um mit uns ins Gespräch zu kommen unter kontakt@hydrogenbar.de. So ist die E-Mail-Adresse. Die Webseite ist immer noch www.hydrogenbar.de. Auch auf der Webseite gibt es ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt. Ihr könnt es ausfüllen und so erreichen eure Nachrichten auch uns auf diesem Wege. Und ansonsten, wie vorhin schon gesagt, wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Woche zur nächsten Folge wieder hören. Macht's gut, bis dahin.
Bis dann, ciao.